Hallihallo, hier ist der Alex. Ja, bei uns in Bayern sind Sommerferien und da gibt's kein Doremikro im Radio, aber wir haben uns gedacht, damit euch nicht langweilig wird, machen wir einfach ein paar extra Sommer-Doremikro-Podcasts für euch. Diesen hier und dann in 2 Wochen nochmal einen. Also, um was geht's heute? Um Richard Wagner und seinen Ring des Nibelungen. Das ist eine lange, lange Märchenoper in 4 Teilen mit Drachen, mutigen Frauen, Rittern und so weiter. Und wenn man sich die komplett am Stück anschauen will, dann sitzt man einen ganzen Tag und Abend in der Oper. Macht natürlich keiner, deswegen sind es ja auch 4 Teile. Und bei uns hier wird es noch ein bisschen kürzer. Also, wir fangen mal an. Teil 1 heißt Das Rheingold. In dieser Märchengeschichte liegt nämlich unten am Grund des großen Flusses Rhein ein Goldschatz. 3 Wassernixen, die Rheintöchter sind es, die passen darauf auf. Aber dann kommt ein fieser Zwerg aus seiner Höhle und will den Schatz klauen. Tja, und dann geht das ganze Schlamassel los.
Vor unsagbar langer Zeit, da lag auf dem Grund des Rheines, dort wo er am tiefsten und kältesten ist, das Rheingold. Ein riesiger Goldschatz. Das Rheingold ist eine große Menge von Zaubergold, Klumpen und Ketten und Goldstücke. Und es liegt seit Urzeiten auf dem Grund des Flusses. Es gehört dorthin. Und nur manchmal fallen ein paar Sonnenstrahlen durch die Wellen hinab bis auf den dunklen Sand. Und dann schimmert und glitzert das Gold so sehr, dass man es oben vom Ufer aus sehen kann. Aber der Schatz liegt nicht nur einfach so im Wasser. Er wird streng bewacht von den 3 Rheintöchtern.
Also die Rheintöchter, das sind so Nixen und die wohnen unten aufgrund vom Rhein. Und die haben also alle so lange Haare und so eine glitzernde Flosse noch so. Die heißen Wilgunde, Flosshilde und noch weitere Namen.
Und Woglinde. Sie hüten das Rheingold und singen dabei immer ein Lied.
Wagala Weiher, Wagala Weiherla, weil im Rhein auch immer so die Wellen so runter und drauf und runter und drauf gehen. Auch Wackerla, Weiher, Weiherla, Wacker.
Die Rheintöchter singen aber nicht nur von den Wellen, sondern auch von dem Fluch, der auf dem Rheingold liegt. Nur der kann sich das Gold nehmen, der schwört, dass er nie wieder jemanden liebhaben wird.
Ich finde es sehr schlimm, wenn man nie wieder jemand lieb haben will. Selbst wenn ich dafür zaubern kann.
Derjenige aber, der aus dem Rheingold einen Ring schmiedet, erlangt eine unheimliche Macht.
Der Ring, der hat Zauberkraft, dass man die ganze Welt beherrscht.
Eines Tages kommt Alberich am Flussufer vorbei.
Das ist die glatte, glitschige Klimper, die gleicht dich aus.
Der Alberich, der ist ein böser Zwerg und ist eher so kleiner in die Richtung. Und es ist der Chef von den Nibelungen und der kommt aus Nibelsheim. Und der ist auch eigentlich ein bisschen dumm und dämlich auch.
Bei dieser Geschichte, bei der Oper, da hört man auf jeden Fall bei jedem Stück, wer es ist, ob er lieb, ob er böse, ob er klein oder ob er groß ist. Das merkt man einfach wegen den Tönen und Auch wenn es böse ist, dann ist es tief und dunkel. Und wenn es dunkel ist in der Geschichte, dann hört sich's auch richtig dunkel an.
Alberich sieht das Gold durch die Wellen heraufglitzern und hört, was die Rheintöchter sagen. Er schwört, nie wieder zu lieben und stiehlt den entsetzten Nixen das Rheingold. Dann nimmt er den Schatz, steigt hinunter in sein düsteres Zwergenreich und zwingt dort den Schmied Mime, ihm aus dem Gold einen Ring zu schmieden. Und eine Tarnkappe, mit der man sich verwandeln kann.
Schnell mich zu wandeln, nach meinem Wunsch die Gestalt mir zu tauschen. Taugt der Herr, niemand sieht mich, wenn ihr mich sucht. Doch überall bin ich, geborgen im Blick.
Wer die Tarnkappe aufsetzt, der wird unsichtbar.
Die da die dann aufsitzen und dann da die irgendwas lauen.
Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, gibt es aber nicht nur Zwerge und Nixen. Es gibt auch Götter und einen Obergott.
Also der Wotan, das ist der Chef von den Göttern. Und der Wotan, der hat einen Hut, ein Speer, eine Augenklappe und einen Mantel. Und wohnt halt im Himmel und haben auch eine Burg. Und die Burg heißt Walhall. Und die Riesen haben die gebaut.
Die Riesen heißen Fasna und Fasalt.
Und um die Burg zu bezahlen, brauchen die Götter Gold.
Aber das Gold hat ihm nicht gereicht, denn der Gott, der, wie heißt der nochmal? Der Wotan hat nämlich erfahren, dass der Albrecht den Ring und die Tarnkappe hat.
Und so stieg Wotan hinunter ins düstere Zwergenreich.
Wir sind die Götter an das Rheingold gekommen. Wenn es Alberich hatte, konnten sie es nicht so einfach von Alberich nehmen. Er hatte nämlich sehr viel Macht. Sie mussten ihn austricksen, weil er hatte zwar sehr viel Macht, aber sein Gehirn war nicht so viel. Sie haben es so gemacht. Alberich hat sich in einen Drachen verwandelt. Und dann ist der Wotan, der oberste Gott, gekommen. Und hat gesagt, kannst du die in einen Frosch verwandeln? Dann hat er sie in einen Frosch verwandelt. Dann hat der Wotan ihm das Rheingold und den Ring weggenommen. Und das hat er dann die Riesen gegeben. Und so konnte er die Schulden für seine Burg an die Riesen bezahlen.
Aber kaum haben die Riesen das Gold, die Tarnkappe und den Zauberring in Händen, beginnt der Fluch zu wirken. Und
den anderen erschlagen und da hat sich der noch überlebt hat, der Fafner, hat sich dann in einen Drachen verwandelt und damit er das Gold bewachen kann, das er bekommen hat, damit es auch keiner klaut.
Und Fafner sieht als Drache wirklich scheußlich aus.
Ganz groß, grün, mit großen Zähnen und riesen Flügeln.
Fafner, der Drache, rollt sich also neben dem Rheingold zusammen und schläft ein. Die Götter aber freuen sich über die neue Burg Walhall und darüber, dass sie Alberich so schlau reingelegt haben. Nur die Rheintöchter klagen in traurigen Liedern darüber, dass ihnen, den Wächterinnen des Schatzes, das Rheingold gestohlen wurde.
Die Nixen sind traurig und der fiese Drache Fafner liegt auf dem Rheingold und lässt niemanden ran. Aber vielleicht kommt ja mal einer, der mutig genug ist, gegen den Drachen zu kämpfen. Gleich geht's weiter nach dieser Musik. Also, wie war das noch? Der Zwerg Alberich hat das Rheingold geraubt und sich daraus einen Ring gemacht, mit dem er über die ganze Welt herrschen kann. Der Obergott Wotan hat ihm den Ring und den Schatz abgeluchst und damit die beiden Riesen bezahlt, weil die Riesen, die haben ihm ja schließlich seine tolle Burg Walhall gebaut. Der eine Riese hat den anderen abgemurkst und sich in einen Drachen verwandelt. Und dieser Drache Fafner liegt jetzt faul in seiner Höhle und bewacht seinen Goldschatz. So, und jetzt geht's weiter. Bevor da so ein Held kommen kann und den Drachen besiegt, muss noch einiges passieren. Da gibt's diese mutige Kämpferin, die heißt Brünhilde. Die ist eine Walküre. So eine Walküre hat die Aufgabe, ihrem Göttervater Wotan tote Kriegerhelden zu bringen, weil die braucht der Wotan für seine Armee im Kampf gegen den bösen Zwerg Alberich. Das mit den Kriegern macht die Brünhilde auch immer, nur diesmal macht sie eine Ausnahme, und zwar bei Siegmund. Und das gibt Ärger. Also, weiter geht's. Hier ist der zweite Teil und der heißt die Walküre.
Es ist Nacht und im tiefen, dunklen Wald tobt ein Gewitter. Der Sturm schüttelt die Bäume, immer wieder zucken Blitze. Ein junger Mann stolpert durch den Wald. Es ist Siegmund.
Der Sigi ist doch der Sohn von diesem Wotan. Der Siegmund, der rennt, weil er verfolgt wird, weg. Und dann sieht er ein Haus. Und da klopft er natürlich und dann macht eine schöne Frau auf.
Alle
und die beiden verlieben sich natürlich gleich.
Sieglinde heißt die schöne Frau.
Dies Haus und dies Volk sind Hundings eigen.
Also diese Glinde, das ist die Schwester vom Siegmund. Das haben die noch nicht gewusst, also weil sie wurde geraubt.
Ja, als sie ganz klein war.
Ich stelle mir vor, dass sie sehr hübsch ist, weil wenn der Siegmund sich in seine eigene Schwester verliebt hat, dann muss sie ja sehr hübsch sein. Die reden zusammen und dann kommt der Hundig. Das ist
der Verfolger.
Der Verfolger. Also der Hunding ist der Ehemann von der Siglinde und der Hunding ist halt eben sehr böse.
So um die 58? Ich sehe mir das also vor, dass er vielleicht so einen Hut ganz tief ins Gesicht reingezogen hat. Vielleicht mit hier so einer Pfeife, so einer altmodischen. Und dass er solche schwarzen, dunkelbraunen Felle, ganz dunkle hatte.
Hunding und Siegmund reden miteinander und erkennen, dass sie Feinde sind.
Und dann sagt der Hundig, hey, mit dir wollte ich doch einen Schwertkampf machen. Und du darfst eine Nacht bleiben, aber dann morgen früh musst du es machen.
Mein Haus hütet Wölfing dich heut für die Nacht.
Aber diese Glinde, die möchte nicht, dass die einen Schwertkampf machen und deswegen tut die Schlafmittel dem Hundig geben.
Hunding.
Ja, und der schläft halt dann auch die ganze Zeit und dann merken die, dass die Siglinde die Schwester vom Sigi ist.
Im tiefen Schlaf liegt Hunding.
Siegmund und Siglinde beschließen zu heiraten und zusammen wegzugehen.
Schwester, mein verreiter Bruder, zertrümmert liegt, was sie getrennt.
Aber weil Siegmund keine Waffe hat, zeigt ihm Sieglinde ein Schwert, das in einem Baumstamm steckt. Das Schwert heißt Notum und es liegt ein Zauber darüber.
Der viel Mut hat, der kann es auch rausziehen. Und es hat er auch geschafft.
Thank you.
dann sind sie halt weggegangen. Aber der Hund hat sie eingeholt.
Und dann kämpfen sie miteinander. Hunding besiegt Siegmund. Das Zauberschwert hilft Siegmund nicht, weil der oberste Gott Wotan in den Kampf eingreift. Er zerstört das Schwert.
Und dann ist der Siegmund leider gestorben.
Aber am Kampfplatz ist noch jemand. Eine Walküre.
Und sie sind ganz hübsch, haben so Brustrüstungen und haben ein Schwert. Die laden tote Helden auf ihre fliegenden Pferde und dann tun sie es zu in den Himmel. Und das sind die Töchter von Wotan. Und der Wotan ist der Chef von den Göttern.
Brünnhilde, so heißt die Walküre am Kampfplatz.
Und dann hat die Walküre, die Brünnhilde, hat dann gemerkt, dass die Sieglinde schwanger ist, dass sie ein Kind bekommt.
Auf ihrem fliegenden Pferd galoppiert Brünnhilde mit Sieglinde hoch in die Luft bis in die Wolken. Wotan aber ist wütend, dass die Walküre die schwangere Sieglinde rettet und verfolgt die beiden. Er holt sie ein und will Brünnhilde, seine Walkürentochter, bestrafen.
Dann hat er die so wütenden Röschen sterblich gemacht. Hat er sie
im Bett gelegt
und umherum Feuer gemacht und sie schläft halt.
Und nur ein mutiger Held, der sich durch die Flammen wagt, kann sie aufwecken. Sieglinde aber kann vor Wotan fliehen und versteckt sich im Wald.
Mikro.
Da liegt sie also, die Walküre Brünnhilde, auf dem Felsen und von Flammen umgeben. Jetzt braucht's einen echten Helden, der sie aufwecken und erlösen kann. Und der kommt bald. So viel verrate ich euch schon. Er heißt Siegfried und der Drache kann sich schon mal so richtig in Acht nehmen vor dem.
Tief im dunklen Wald lebt der Zwerg Mime in seiner Höhle. Er ist Schmied und arbeitet laut an einem Schwert.
Ja, so duftern, duftern.
So richtig, wenn man mit einem Hammer auf Eisen haut. So.
Dam, 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 dam.
Zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck. Das beste Schwert, das ich geschweißt, in der Riesenfäusten hielt es fest.
Mime versucht, die Bruchstücke des Zauberschwerts Notung neu zusammenzuschweißen. Jahre zuvor hatte er die Schwertteile von der schwangeren Sieglinde erhalten, um sie für ihr neugeborenes Kind Siegfried aufzubewahren. Sieglinde starb und der Zwerg zog das Kind bei sich auf, bis Siegfried zum Mann wurde.
Also der Siegfried, der ist ein großer Mann und er ist blond und hat keine Furcht, der ist ganz mutig und ist wirklich ein Held.
Wie so oft steht also der Zwerg Mime auch jetzt wieder vor der Feuerstelle und versucht, das Zauberschwert Notung zu reparieren. Immer wieder hämmert er auf den Teilen herum und obwohl er ein guter Schmied ist, will es einfach nicht gelingen.
Und ich kann's nicht schmeißen, Notung, das Schwert.
Hat es nicht geschafft, weil es nämlich nur die schaffen, die keine Furcht haben, also die ganz mutig sind. Und der hatte halt Furcht und war auch ganz ängstlich und dumm. Der Mime hat sich gedacht, aha, der Siegfried, der ist ja ganz mutig und ist ein Held und ich ziehe ihn ja deswegen auf. Und der könnte mir doch das Schwert schmieden und damit den Drachen besiegen, der das Gold hat. Und den Ring natürlich und die Tarnkappe.
Der ist ein ganz, ganz böser Zwerg.
So vertritt Mime an Siegfried nur deshalb die Vaterstelle, um durch seine Kraft und seinen Mut in den Besitz des Schatzes zu gelangen. Eines Tages erfährt Siegfried, dass Mime gar nicht sein richtiger Vater ist und kann ihn nun noch weniger leiden als sonst. Er spürt, dass der Zwerg ihn gar nicht wirklich gern hat, sondern nur so tut. Und dass jedes freundliche Wort von Mime gelogen ist.
Als zuckelndes Kind zog ich dich auf, wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut, und wie du erwuchsest, wartet ich dein Lager schuf ich das Leicht, du schliefst.
Der Siegfried hat gesagt, jetzt will ich weg, jetzt will ich in die weite Welt rasten, hat er gesagt, der Mime. Aber zuerst musst du beweisen, dass du auch der Mutigste bist, weil ich glaubte es dir nicht. Dann sollte er halt den Drachen besiegen.
Den Drachen besiegen und dann nichts wie weg von hier, denkt Siegfried und fängt sofort an, das Zauberschwert Notung neu zu schmieden. Und dann machen sich er und Mime auf den Weg zur Drachenhöhle, wo Fafner, der Drache, den Goldschatz bewacht. Immer tiefer hinein in den Wald geht es, in einen Teil des Waldes, in dem Siegfried noch nie zuvor gewesen ist. Nach vielen Stunden erreichen sie ihr Ziel.
Also da ist es halt ganz dunkel.
Eine ganz finstere, verlassene Stelle und kein Tier, nichts und auch ganz leer irgendwie.
Aber Siegfried bläst mutig auf seinem Horn.
Und der ist erst nicht gekommen, der Drache, und hat gedacht, nö, ich bleib hier, ich muss ja mein Gold bewachen. Und dann ist er dann doch rausgekommen. Ja, dann kommt der Drache und mit so richtig schweren Schritten, als ob man was Dumpfes auf den Boden fallen lässt. Also er ist groß, rot, grün, mit so spitzen Augen und scharfen Zähnen und halt. Und einfach, dass der Feuer speien kann und auch Gift ausspuckt.
Siegfried bezwingt den Drachen und bekommt dabei sein Blut in den Mund. Dadurch kann er plötzlich Gedanken lesen und die Tiere verstehen. Zum Beispiel, was ein Waldvogel ihm zuzwitschert.
Und der hat ihm gesagt, der Mime, der ist ganz schlimmer. Trink nicht von dem, was dir der Mime gibt, der will dich nur töten.
Scheinbar freundlich kommt Mime auf Siegfried zu. Aber Siegfried kann in seinem Inneren hören, was Mime wirklich denkt und plant.
Ich will dem Kind nur den Kopf abhauen.
Siegfried erkennt und tötet Mime. Und?
Hat sich den Ring genommen und die Tarnkappe und hat den schweren Drachenleib vor die Höhle geschoben. Und ist dann mit dem ganzen Zeug abgehauen.
Wotans Tochter Brünnhilde, die tapfere Walküre, schläft auf einem Felsen, der von einem Feuerring umgeben ist. Nur wer die Angst nicht kennt, kann die Flammenwand durchbrechen. Und Siegfried beschließt, Brünnhilde zu wecken.
Und da hat er sich auf den Weg gemacht, weil der Vogel hat zu ihm gesagt, dass auf einem großen Berg eine schöne Frau liegt. Er ist gegangen, ist so richtig mutig, ohne Furcht, durchs Feuer gegangen. Und erstmal hat er so sie durchsucht, was ist denn das jetzt? Und dann hat er sie halt doch wach geküsst. Und ich so, wo ist mein Pferd? Zuerst hat sie nach dem Pferd gefragt.
Brünnhilde nimmt ihr Pferd Grana am Zügel und geht mit Siegfried, um ihm künftig im Kampf gegen das Böse beizustehen.
Brünnhilde und Siegfried, ein glückliches Paar, aber nur kurz, denn es gibt neuen Ärger. Gleich geht's weiter mit dem letzten Teil aus dem Ring des Nibelungen. Also irgendwie ist der Obergott Wotan gar nicht mehr zufrieden mit der Welt und den Menschen. Alle kämpfen sie nur und hauen sich gegenseitig. Siegfried ist dann auch wieder unterwegs und trifft an einem Königshof mal so richtig blöde Menschen. Hier kommt also der letzte Teil aus Wagners Ring des Nibelungen und dieser letzte Teil heißt Götterdämmerung.
Es ist tiefe Nacht. Auf dem Walkürenfelsen sitzen die Schicksalsgöttinnen, die Nornen.
Die Nornen sind drei. Es gibt für die Zukunft, für die Vergangenheit und für die Gegenwart eine. Die drei Nornen haben ein Seil geflochten, dass die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit darin in diesem Seil. Und wenn das reißt, dann wissen sie gar nicht mehr, was auf der Welt passiert.
Also ich denke, dass die Nornen so aussehen, so mit so langen, weiß-silbernen Gewändern, so wie eine Perle, so schimmernd und so langen Haaren und ja, die Haare, die sind so goldgelb und ja, so habe ich mir die vorgestellt.
Und das Seil reißt tatsächlich. Denn Wotan, der oberste Gott, beschließt den Untergang der Welt, weil er von den Menschen enttäuscht ist. Himmel und Erde sollen verbrennen. Wotan fällt also einen göttlichen Baum, um mit seinem Holz alles zu verbrennen.
Weil die Weltesche, die ist ja auch ein starker Baum irgendwie. Also sie hat was andere Bäume nicht haben. Die ist ja die Weltesche. Und das heißt ja auch irgendwie, es sagt ja schon der Name, dass die schon seit Weltanfang da ist.
Die Menschen aber ahnen nichts. Siegfried verabschiedet sich von seiner Frau Brünhilde und zieht wieder in die Welt hinaus. Als Andenken gibt er ihr den Zauberring. Zur selben Zeit leben am Hofe König Gunthers, seine Schwester Gudrune und der böse Hagen.
Den Hagen stelle ich mir so vor, ein böser Ritter mit zornigem Blick, schwarzer Ritterrüstung, scharfem Schwert und hinterhältig. Und ein sehr großer Mensch und sehr viel Kräfte. Und er war von seinem Charakter sehr gemein.
Der Hagen, der war ja der Sohn von Alberich, der war aber eigentlich kein Zwerg, sondern der war schon so in Richtung Mensch. Und der sah auch total eklig aus. Der hatte auch solche Flecken im Gesicht, Juckstellen und so Stiche und sowas. Und auch so Kratzer. Ich glaube, der Gunther, der war so ein bisschen normal, nicht so großer Held, aber er war schon auch nicht so blöd. Also der hatte auch so einen Anzug an, so ein bisschen verziert, so ein paar Steinchen und so hohe Lederstiefel. Also ich denke, dass die Gudrune so lange Haare hat und so braunrot und dass sie eigentlich ein schönes Gesicht hatte und so ein schönes Kleid.
Gunther und Gudrune waren Feiglinge, deswegen haben sie sich mit dem Hagen vereinigt, um den Siegfried zu bezwingen.
Denn Siegfried kommt auf seiner Reise am Königshof vorbei und Hagen wartet nur darauf, ihm den Zauberring wegzunehmen. Er hat einen bösen Plan. Siegfried soll seine Frau Brünhilde vergessen und an ihrer Stelle Gudrune heiraten. König Gunther aber soll die schöne, verlassene Brünhilde zur Frau bekommen und von ihr den Ring erhalten. Der Plan gelingt und an König Gunthers Hof wird die Doppelhochzeit gefeiert. Weil Siegfried einen Vergessenstrunk bekommen hat, erkennt er seine eigentliche Frau Brünhilde nicht mehr.
Er hat sich total schrecklich gefühlt und hat gedacht, oh Mann, warum bin ich überhaupt da, warum bin ich auf der Welt und warum gibt's mich überhaupt, wenn ich mir alle anlügen? Es war ja total schlimm für sie, wegen dem ganzen Schlamassel, die hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Job als Walküre hat sie verloren. Und es ist alles nur damit gekommen, dass der Siegfried wieder was Neues erleben wollte.
Brünhilde will Rache und verrät Hagen, wo Siegfried verwundbar ist. Und schon am nächsten Tag auf der Jagd tötet Hagen Siegfried. Auf einer Bahre wird der tote Held Siegfried zurück in die Burg gebracht. Bei der Trauerfeier fordert Hagen den Ring. Als er ihn nicht bekommt, tötet Hagen auch Gunther.
Brünhilde, Siegfrieds Frau, wurde von den Hagen angelogen. Sie ist von allen belogen worden, dann ist sie in den Himmel gegangen, hat ihren Vater, den obersten Gott, geholfen, das Holz von der Weltesche zu stapeln. Und dann hat sie den Ring den Rheintöchtern zurückgegeben und ist sie mit ihrem Pferd in die Flammen gesprungen.
Die Rheintöchter aber ziehen Hagen in die Tiefe. Wotan und die Götter erkennen jetzt, dass sie das Leben der Menschen nicht mehr lenken können.
Ja, weil es halt alles schiefgegangen ist mit den Menschen und mit den Göttern, da ging es ja auch eigentlich zu Ende, weil die nicht mehr die Welt so gut regieren konnten und irgendwie alles war ganz anders und alles war zerstört.
Wurde ja doch wieder alles gut, weil die waren zwar tot, aber sie hat ihr den Ring dann am Ende doch weggegeben, hat ihn wieder in den Fluss geworfen zu den Rheintöchtern und dann war ja wieder alles gut. Der Ring war da, wo er hergekommen ist.
Und das war das Ende vom Ring des Nibelungen.
Ja, und das war's auch für dieses Mal. Falls euch diese Geschichte mit dem Ring des Nibelungen gefallen hat, könnt ihr sie euch auch als Comic-Video anschauen, also als 4 Comic-Videos. Die findet ihr einfach auf unserer Doremiko-Seite im Internet, br.de/kinder und dann oben auf Hören und dann auf Doremiko klicken. Und denkt dran, es gibt ja auch noch unseren Beethoven-Wettbewerb, da ist bald Einsendeschluss, macht da ruhig noch mit. Alles Wichtige dazu findet ihr unter br.de/kinder/beethoven. Ja, und ansonsten melde ich mich in 2 Wochen nochmal, dann geht's um den lieben Mozart. Also bis dann, macht's gut!